Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid hier heute in der Arche-Jugend. Wir machen heute Fortsetzungen unserer Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Ich werde noch mal ganz kurz so ein bisschen den Kontext erklären, wo wir uns hier so gerade befinden. Zu Beginn einmal ganz kurz ein Vers, der ganz am Anfang von der Apostelgeschichte steht. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und genau das fasst eigentlich so zusammen, worum es in der Apostelgeschichte geht. Die Jünger oder die Apostel Jesu, sie bekommen den Heiligen Geist und sie fangen an, die erste Gemeinde zu gründen, fangen an zu missionieren, das Evangelium in die Welt zu bringen. Und sie werden dazu befähigt durch besondere Gaben. Sie tun besondere Wunder und bauen so die Gemeinde. Und im Laufe der Apostelgeschichte werden wir dann noch davon hören, wie sie auch die Missionsreisen mit Paulus und sich das Evangelium und die Gemeinde immer weiter ausdehnt. Das ist das, worum es in der Apostelgeschichte geht. Und wir sind jetzt in Kapitel 5, in die Kapiteln vorher. So Kapitel 3 haben wir schon einmal davon gehört, wie Petrus und Johannes einen Gelähmten heilen und anschließend dann auf Grundlage dessen quasi im Tempel auch das Evangelium predigen, sich Leute bekehren. Dann sieht man das erste Mal schon, dass der Hohe Rat, also die eigentlichen Schriftgelehrten, das Oberhaupt von Israel quasi, die religiöse Elite, sich an sie wendet und sie kommen vor diesen Hohen Rat und ihnen wird gedroht, dass sie aufhören sollen, das zu predigen, und anschließend werden sie doch freigelassen, weil sie doch ein ganz gutes Ansehen bei der Bevölkerung haben. Und dann treffen sie sich in der Gemeinde zu einem mächtigen Gebet. Darüber haben wir eine Predigt von Andi gehört. Genau, und jetzt sind wir dann bei Kapitel 5 und zu Beginn von Kapitel 5 in den ersten 11 Versen hören wir dann von Ananias und Sapphira, die, weil sie nicht ehrlich sind und die Gemeinde oder Gott eigentlich versuchen irgendwie auszutricksen, behaupten, sie würden alles in die Gemeinde gegeben haben, einen Teil zurückbehalten haben. Wir haben die Predigt letzte Woche von Joel gehört. Und Gott bestraft sie und sie sterben beide. Also es ist eine ziemlich harte Strafe. Und das ist so der Kontext, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist gerade das Letzte, was auch die Gemeinde irgendwie so mitbekommen hat. Und jetzt sind wir bei Apostelgeschichte 5 ab Vers 12 und genau, ich lese erstmal den Text. Und da heißt es: Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kam zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohenpriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Währenddessen kamen die Hohepriester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Tür des Gefängnisses waren verschlossen und vor der Tür standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Doch dann kam jemand und meldete ihnen: Stellt euch vor, die Männer, die ihr ins Gefängnis habt bringen lassen, stehen im Tempel und lehren das Volk. Sofort machte sich der Kommandant mit seinen Leuten auf den Weg, um die Apostel zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst, die Menge könnte sie steinigen. Genau, so viel unser Text für heute. Relativ langer Abschnitt, wir gucken mal, auf was wir alles eingehen. Es ist eigentlich eine relativ ähnliche Story, was ich gerade in der Einleitung gesagt habe, was wir schon mal gesehen haben. Die Apostel heilen jemanden oder es geschehen viele Wunder. Der Hohe Rat bekommt das mit, der Hohe Priester, und lässt sie dann gefangen nehmen. Dann sind sie irgendwie gefangen und werden dann doch wieder freigelassen. Das ist eigentlich das, was wir schon in Kapitel 3 und 4 schon mal gelesen haben. Und es wiederholt sich irgendwie. Also man erkennt, der Hohe Rat oder die Priester haben immer mehr ein Problem damit, was die Apostel so treiben. Und dann sehen wir auch noch weiter in dem Text, also wenn wir jetzt die Verse 27 bis 42 noch angucken, in Kapitel 5, dass der Hohe Rat sie verhört oder ihnen wieder droht, Druck ausübt. Und dann kommen die bekannten Worte: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie machen einfach weiter und predigen trotzdem. Und darum geht es dann nächste Woche. Ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber damit ihr jetzt so ein bisschen den Kontext habt. Genau. In unserem Text lesen wir, wie gesagt, direkt davor von der Geschichte von Ananias und Sapphira. Und wir lesen in Vers 11, dass die Leute irgendwie Angst hatten. Sie waren erschrocken über das, was mit den beiden geschehen ist, dass sie einfach gestorben sind. Das sehen wir auch noch in Vers 13, dass gerade die Leute, die jetzt nicht wirklich zur Gemeinde gehörten oder nicht zur Gemeinde gehören, die noch nicht es verstanden haben und noch nicht an Jesus glauben, dass sie keinen engeren Kontakt zu ihnen haben wollten, auch wenn sie Hochachtung vor ihnen hatten. Sie hatten schon zu diesem Zeitpunkt noch Respekt vor ihnen, aber sie waren schon irgendwie erschrocken nach dem, was sie gehört hatten, wie ernst es irgendwie auch in diesen Kreisen zugeht und dass man sich es dann nicht erlauben kann, irgendwie Gott irgendwie auszutricksen oder dass Gott in seiner Gemeinde keine Unreinheit, keine Sünde duldet. Und ich finde, das ist etwas, was wir auch nochmal mit reinnehmen können in unseren Text heute, dass wir einfach eine Ehrfurcht dafür haben, wie ernst es Gott mit seiner Gemeinde damals meint, wie wichtig es ihm ist, dass die Gemeinde rein ist und dass er es nicht akzeptieren kann, dass irgendwelche Unreinheit in der Gemeinde existiert. Und mich hat es einfach nur in der Vorbereitung, deswegen erwähne ich das zu Beginn hier nochmal, sehr demütig gemacht, wenn ich so überlege und auf mein Leben gucke und auch sehe, dass da echt noch viel Sünde und viel Schlechtes ist, sondern so denke, jetzt stelle ich mich hier hin und predige euch irgendwie das Wort Gottes und hoffe, dass er das irgendwie nutzt, aber mir ist dabei sehr bewusst geworden, dass es nicht auf mich ankommt, also passt sehr gut zum Impuls vorher, dass wir demütig sein sollen und ich wurde dadurch sehr gedemütigt, dass ich wusste, okay, ich kann eigentlich gar nichts bringen, ich habe es eigentlich auch nicht verdient, aber ich möchte trotzdem daran glauben, dass Gott heute noch wirken kann und dass er Zeichen und Wunder tut und nicht nur solche Zeichen und Wunder, wie er bei Ananias und Sapphira getan hat, dass er einfach zwei Leute einmal kurz das Leben quasi am Ende setzt, sondern die Apostel haben auch viele sehr, ich sag mal, auferbauende Wunder getan und haben viele Leute geheilt. Auch davon lesen wir, so geht unser Text direkt los. Sie taten viele Zeichen und Wunder und das hatte solche Ausmaße, dass wir später sogar lesen, dass sie gedacht haben, es würde quasi reichen, dass nur der Schatten von Petrus einen berühren müsste und man würde sofort von all seinen Krankheiten geheilt werden. Also da muss echt was los gewesen sein und das sind heftige Wunder, die die Apostel damals gemacht haben. Und wir wollen uns diese Zeichen und Wunder heute ein bisschen genauer angucken. Darauf habe ich in der Predigt jetzt so meinen Schwerpunkt gelegt, dass wir uns gucken, wer oder was ist die Ursache von diesen Zeichen und Wundern, was ist das Ziel, was bezwecken sie und was für Folgen bringen sie mit sich und dann zum Abschluss noch, was bedeutet das für uns heute. Ich glaube, dass viele dieser Kranken, die damals sich irgendwie versucht haben, heilen zu lassen, dass sie vielleicht nicht unbedingt ein ganz richtiges Verständnis hatten und vielleicht sogar gedacht haben, dass es wirklich Petrus ist, auf den es ankommt, damit sie geheilt werden. Und sie haben sich so auf ihn fokussiert und haben gedacht, er wäre es, auf den es irgendwie ankommt, weil sie der Meinung waren, es würde sein Schatten würde ausreichen. Aber wir sehen, dass die Apostel und Petrus selbst sich bewusst ist, dass es eigentlich nicht seine Macht ist, die da gewirkt hat, sondern es ist Jesus' Macht. Das sehen wir ganz besonders bei dem Gebet, was die Gemeinde gemeinsam betet in Apostelgeschichte 4, gerade die Verse 29 und 30. In Vers 30 heißt es, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das heißt, das, was wir hier eigentlich sehen, dass diese Zeichen und Wunder geschehen, ist eine Gebetserhörung. Die Gemeinde meint es ernst, sie haben dafür gebetet und das ist das, was Gottes Antwort darauf ist. Und sie machen sich beim Gebet bewusst, es ist nicht, gib mir irgendwie die Kraft oder lass mich besonders toll dastehen oder irgendwas tun, sondern Gottes ist, der wirkt. Es ist seine Macht. Deine Macht soll Wunder tun. Durch den Namen Jesu sollen Kranke geheilt werden. Sie sind sich bewusst, dass es nicht auf sie selbst ankommt, dass sie selbst nichts bewirken können. Sie sind sein Vorbild, gerade was den Punkt Demut angeht. Weil sie sich voll und ganz auf den Namen Jesu verlassen und wissen, dass nur er es ist, der so etwas wirken kann. Es ist nicht Petrus, der so etwas wirkt, auch nicht sein Schatten, sondern Gott ist es, der Petrus genutzt. Und Gott ist der, der entscheidet, wen er heilt und wie er heilt und wann er heilt. Psalm 77, Vers 15 heißt, du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Es ist Gott, der die Wunder vollbringt und keine Menschen. Ja, es ist richtig, dass Gott natürlich die Apostel in einer besonderen Art und Weise gebraucht hat. Und auch heute gibt er Menschen unterschiedliche Gaben und befähigt Leute mit den unterschiedlichen Bereichen und wirkt durch sie. Aber dahinter steckt immer Gott, nicht der Mensch. Und wir müssen aufpassen, glaube ich, dass wir uns nicht zu sehr auf irgendwelche Menschen fokussieren, genauso wie die damals, sondern immer das größere Bild sehen. Eigentlich ist es Gott, der dahinter steht und der wirkt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es auch Lehren gibt von verschiedenen Gemeinden, die der Meinung sind, wenn du nur richtig glaubst und so richtig es richtig ernst meinst, dann wirst du geheilt werden. Gott schenkt immer Heilung, wenn wir es ernst meinen. Und sie fokussieren sich so sehr auf dieses geheilt werden und in der Meinung, wenn sie irgendwelche besonderen Sachen, irgendwelche Rituale tun, dann wird Gott Heilung schenken. Aber so funktioniert es mit Gott nicht. Ja, er schenkt das und er befähigt Leute, aber es ist Gottes Entscheidung, wann und wie er heilt. Wir können Gott nicht als unseren Diener quasi dazu benutzen und ihm dazu auffordern oder darüber bestimmen, wann und wen er heilen soll und wen nicht. Er entscheidet es am Ende und wir können dankbar sein, wenn er so großartig wirkt, wie er es durch die Apostel getan hat. Deswegen heißt es auch in Hebräer 2, die Verse 3 und 4, schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört. Ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht. Und auch später in der Apostelgeschichte, als Paulus mit Barnabas unterwegs ist und ja auch viel Druck bekommt, heißt es, unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Ja, es ist Gott, der diese Wunder tut. Es kommt auf ihn an. Er entscheidet, wann und wo und in welchem Ausmaß solche großartigen Dinge geschehen. Und wir sehen in diesen beiden Versen, die wir gerade gelesen haben aus Hebräer und auch in der Apostelgeschichte die Story da von Paulus. Da kommen wir so ein bisschen schon zum zweiten Punkt, was das Ziel von solchen Wundern ist. In beiden Abschnitten heißt es, dass Gott durch diese Wunder die Verkündigung bestätigt, dass er seine Apostel, dass er Paulus in dem Fall hier und dass er auch ja, die Empfänger vom Hebräerbrief, dass die Leute, die ihn das Evangelium gebracht haben, dadurch bestätigt worden sind, dass Gott durch sie Wunder getan hat. Das bedeutet, dass diese Wunder immer dazu dienen, ja eigentlich das größere Bild zu verfolgen und sie sind als Unterstützung, als Bestätigung der Verkündigung. Und die Verkündigung wiederum hat zum Ziel, dass Leute das Evangelium kennenlernen, dass Menschen gerettet werden. Das sieht man auch bei dem Gebet der Gemeinde. Ich habe es eben schon erwähnt, in dem Vers davor, in Vers 29, Apostelgeschichte 4, heißt es, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deine Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Das ist das Erste, worum sie beten. Sie wollen Gottes Botschaft verkünden. Sie wollen Menschen zum Evangelium bringen. Sie wollen ihnen die rettende Botschaft bringen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass Menschen einfach gesund werden auf übernatürliche Weise, sondern das Ziel ist immer, dass Gottes Macht sichtbar wird, dass Menschen dadurch mehr verstehen und erkennen, dass es wirklich einen Gott gibt, der sie rettet, dass sie abhängig sind von ihm. Sie müssen das Evangelium verstehen. Das Ziel ist immer, dass Menschen gerettet werden. Ansonsten bringt auch eine Heilung nichts, wenn die Menschen anschließend nicht umkehren von ihrer Sünde. Und das sehen wir auch, dass das hier geschieht. Es ist nicht einfach nur das Wunder geschehen, sondern das viel größere Wunder, von dem wir hier eigentlich lesen, ist in Vers 14, dass die Gemeinde wuchs und immer mehr Menschen, Scharen von Männern und Frauen der Gemeinde hinzugetan worden sind. Dafür nutzt Gott diese Wunder. Und das ist etwas, was wir gerade in der Apostelgeschichte sehen. Es gibt mindestens 17 Stellen eigentlich, wo das ein direkter Zusammenhang ist, wo wir sehen, dass Heilung geschieht, dass ein Wunder geschieht und Menschen anschließend deswegen an Gott glauben, dass sie gerettet werden. Das ist das Ziel. Es geht immer darum, dass Gott sich verherrlicht und dass Menschen gerettet werden. In Matthäus 10, Vers 7 und 8, da schickt Jesus das erste Mal seine Apostel los und das heißt, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Das ist der erste Punkt. Und dann gibt er ihnen aber auch den Auftrag, heilt Kranke, weckt Tote auf und macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Es ist dieser Zusammenhang, das Zusammenspiel von Verkündigen, das Evangelium weitergeben und Menschen retten und dann wird das durch Wunder und durch übermenschliches Eingreifen von Gott bestätigt, unterstützt. Noch deutlicher wird das Ganze eigentlich, wenn wir das so ein bisschen andersrum angucken. Wenn wir nur nach den Wunder streben, dazu sagt die Bibel nämlich auch was, ist das nicht richtig. Das ist nicht, worauf es ankommt. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Verse 22 und 23. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Im ersten Moment wirkt es vielleicht so, dass sich das so ein bisschen widerspricht, weil Paulus hier ist eigentlich, der selbst ja auch viele Wunder getan hat, durch den auch viel geschehen ist, dass er hier ja irgendwie so den Juden vorwirft, dass sie Wunder sehen wollen, obwohl er doch selbst so viele Wunder getan hat. Es ist nicht etwas Gutes, was sie hier wollen, sondern er sagt, sie wollen das, sie fordern Wunder, aber wir verkünden einfach nur Jesus. Und er setzt dieses Verkünden ins Zentrum. Auch Jesus selbst sagt an einer Stelle oder sogar zweimal zu den Pharisäern, dass sie ein Zeichen sehen wollen, aber er ihnen kein Zeichen geben wird. Und macht eben deutlich, dass es nicht darauf ankommt. Und der Grund, warum er das macht, ist, dass sie nur ein Wunder sehen wollen. Sie wollen einfach nur irgendwie ein Zeichen sehen, aber sie haben nicht verstanden, worauf es ankommt. Sie würden, selbst wenn sie das Wunder sehen, nicht glauben. Und deswegen ist das auch für uns wichtig zu verstehen, dass wir beten dürfen und wir sollen dafür beten, dass Gott Wunder tut, aber mit der richtigen Motivation. Wir glauben, dass er auch heute noch Wunder tut. Und einige haben es auch schon erlebt, aber wir müssen immer das größere Ziel im Fokus behalten. Denn ansonsten bringt uns das Ganze nichts, wenn es einfach nur bei den Wundern bleibt und keine Verkündigung, keine Erklärung, nicht verstanden wird, worauf es eigentlich ankommt. Ja, du kannst noch so viele Wunder sehen und am Ende trotzdem verloren gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Du kannst Wunder sehen und trotzdem verloren gehen. Du musst zusätzlich verstehen, es kommt nicht auf die Wunder an, sondern es geht darum, dass wir das Evangelium verstehen, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir verstehen, dass es nur diesen einen Weg gibt. Deswegen brauchen wir die Verkündigung. Und ja, es ist wunderbar, wenn die Verkündigung von Gott auf so mächtige Weise unterstützt wird, aber das ist nicht alles. Deswegen, wenn wir uns danach ausstrecken, dann lass uns immer in einem Zusammenhang das behalten, dass wir ja nicht nur dafür beten, dass Wunder in unserer Umgebung, in unserem Land geschieht, sondern dass in erster Linie Menschen zu Jesus kommen. Denn das größte Wunder ist, wenn ein Sünder Buße tut. Ja, natürlich ist es krass, wenn wir erleben, wie Gott Heilung schenkt. Aber wenn sich nur alles darum dreht, dann verfehlen wir das Ziel. Das Ziel ist immer, dass Menschen errettet werden, dass Menschen das Evangelium kennenlernen. Wenn wir jetzt so diese Story hören und wir hören von den Aposteln, wie sie echt viele Zeichen und Wunder getan haben, wie sie mächtig gewirkt haben und wie dann noch die Gemeinde wächst, wie es Frucht trägt, wie Menschen zu Jesus kommen, dann ist das etwas, wo wir denken, oh ja, das klingt richtig cool und das wünschen wir uns auch und das ist richtig, dass wir uns das auch wünschen und dass wir dafür beten, dass ja, wir so eine Erweckung erleben, dass Menschen zu Jesus kommen und dass Gott mächtig wirkt. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns auch sag mal, die andere Seite angucken, was das für die Jünger bedeutet hat. Denn die Reaktion, wir haben davon gelesen, der Pharisäer ist nicht so, dass sie sagen, oh ja, das ist mega cool und sie unterstützen es, sondern in diesem Fall besonders die Sadduzäer, es löst Neid bei ihnen aus und Eifersucht. Ja, es geht sogar so weit, dass die Apostel ins Gefängnis gebracht werden. Und genau das ist auch das, was Jesus ihnen schon angekündigt hat, auch in Matthäus 10, da ist ein ganzer Abschnitt darüber, wo er ihnen verspricht, ja, wenn ihr das tun werdet, wenn ihr rausgeht und ihr werdet Zeichen und Wunder tun und ihr werdet Mächtiges erleben, ihr werdet verkünden, dass Jesus der einzige Weg ist, aber dann werdet ihr verfolgt werden. In Vers 17, Matthäus 10, sagt er, sie werden euch auspeitschen und noch im selben Kapitel in der Apostelgeschichte 5 werden wir sehen, wie sie ausgepeitscht werden vom Hohen Rat, als Strafe dafür, dass sie Jesus als den einzigen Weg predigen. Matthäus 10, Vers 22 heißt, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das, was wir hier sehen, dass die Apostel ins Gefängnis gebracht werden und dann auch auf eine wundersame Weise vom Engel in der Nacht wieder rausgebracht werden, das ist erst der Anfang von der Verfolgung, von dem Gegenstück, was wir in der Apostelgeschichte noch viel krasser sehen werden. Ja, sie werden gesteinigt, gekreuzigt, verbrannt. Das ist das, was mit ihnen am Ende geschieht. Das ist die Frucht, die sie davon tragen, weil sie standhaft geblieben sind und gesagt haben, sie predigen weiter, sie wollen weiter dafür beten, dass Gott durch sie wirkt, dass Wunder geschehen. Und sie wollen weiter verkünden, dass nur Jesus der einzige Weg ist. Wenn wir jetzt ja, uns das so auf uns wirken lassen und denken, okay, ja gut, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so nice, also das davor klang ja irgendwie ganz cool, aber den Teil können wir den nicht irgendwie weglassen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Natürlich sollen wir auch weiter für Wunder und Erweckung beten, aber wir sollen uns darauf gefasst machen und damit rechnen, dass wenn wir uns für Gott einbringen, wenn wir zu seinem Wort stehen und wenn wir uns das wünschen, wirklich ernsthaft wünschen, dass er Erweckung schenkt, dass er durch uns wirkt, dann ist es uns eigentlich garantiert, dass auch ja, der Feind nicht schläft und gegen uns aufstehen wird, dass wir in irgendeiner Hinsicht Verfolgung oder Widerstand bekommen werden. Und das ist den Aposteln auch bewusst. Es ist nicht so, dass sie davon überrascht sind, sondern selbst das sehen wir schon beim Gebet. Sie sprechen davon, dass oder sagen Gott, du siehst, wie sie uns drohen. Und sie wissen, wenn wir jetzt weitermachen und wenn Gott uns das schenkt, dass er weiter so durch uns wirkt, dann werden wir wahrscheinlich ins Gefängnis kommen. Dann werden wir Leid erleben. Wir werden Widerstand erfahren. Aber sie sind bereit und sie lassen sich davon nicht unterkriegen. Ja, sie gehorchen direkt dem Engel. Ich meine, die waren gerade im Knast. Die wurden einkassiert, sitzen da im Gefängnis. Das war sicherlich auch nicht schön. Und dann werden sie befreit und sind voll euphorisch. Und dann sagt der Engel, okay, und jetzt macht genau das, warum ihr gerade eingesperrt worden seid. Also da muss man schon erstmal so überlegen, okay, will ich das jetzt wirklich? Weil das bedeutet, dass ich morgen wieder hier sitze. Und genau so kommt es auch. Am nächsten Tag, das Erste, was passiert, sie werden wieder gefangen genommen und ausgepeitscht. Aber lassen sie sich davon unterkriegen? Nein, weil sie wissen, dass das Hauptziel ist, dass Menschen gerettet werden. Diese Welt brauchte damals genauso wie heute das Evangelium. Sie brauchen Rettung durch Jesus. Und sie sind bereit, alles dafür zu geben. Ja, sie freuen sich sogar darüber. Jetzt nehme ich doch schon ein bisschen was weg von nächster Woche. Aber sie freuen sich schon darüber, dass sie ausgepeitscht worden sind, weil sie für Jesus leiden durften. Und dann gehen sie weg, freuen sich darüber. Und das Erste, was sie machen, sie predigen weiter. Sie lassen sich davon nicht unterkriegen. Ja, sie sind bereit, auch Leiden auf sich zu nehmen, weil sie das größere Bild sehen. Zum Schluss die Frage, was nehmen wir jetzt für uns heute daraus mit? Was machen wir damit, wenn wir so eine Story lesen? Ja, es ist sicherlich richtig, dass so welche Zeichen und Wunder in so einem Ausmaß heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so häufig auftreten, aber was ich betonen möchte und was ich ja schon während der Predigt immer wieder gesagt habe, ist, dass wir glauben, dass Gott heute trotzdem noch Wunder tut. Er ist trotzdem noch am Wirken. Und er schenkt auch heute noch Menschen besondere Begabung auch oder auch so übernatürliche Geistesgaben. Das ist auch ein Punkt, wo einige dann sagen, dass das nur damals bei den Aposteln so war und das hat alles aufgehört. Das sehen wir nicht so, sondern wir glauben, dass Gott das auch heute noch tut. Vielleicht nicht mehr in so einem riesigen Ausmaß, aber er befähigt Leute, er heilt immer noch, er tut immer noch Wunder und er benutzt Leute dafür. Diese übernatürlichen Geistesgaben haben nicht aufgehört, sondern sie werden es erst tun, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir vollkommen sind bei ihm. Das steht eigentlich relativ eindeutig in 1. Korinther 13. Aber genau, das ist der erste Punkt, dass wir, wenn wir das lesen und sehen, Gott tut Zeichen und Wunder, er heilt Menschen, dass wir ermutigt werden und wissen dürfen, ja, Gott ist in der Lage, das heute noch zu tun. Er ist der gleiche Gott wie damals und wir dürfen ja im Gebet wirklich ernsthaft zu ihm kommen und dafür beten, dass er Heilung schenkt. Und dabei sollten wir unsere Motivation prüfen, ob wir es wirklich ernst meinen, warum wünschen wir uns diese Heilung, haben wir das größere Ziel im Blick und gleichzeitig auch unsere Bereitschaft. Wie gesagt, wenn wir anfangen, dafür zu beten und es wirklich ernst meinen, dass Gott Wunder tut, dass Gott das Gleiche tut wie damals, dass wir Erweckung erleben in unserem Umfeld, in unserem Land, dann geht das damit einher, dass wir auf irgendeine Art und Weise auch mehr Widerstand ja, auf uns zukommt, mehr Widerstand erleben. Und natürlich soll uns das niemals davon abhalten, dass wir dafür beten, aber wir sollten uns prüfen und das als Herausforderung nehmen. Sind wir, so wie die Apostel, bereit? Sagen wir, okay, selbst in dem Wissen, dass es vielleicht Schwierigkeiten geben kann, sei es auch in deinem alltäglichen Umfeld, du sagst, ja, selbst wenn ich jetzt zu Jesus stehe, ich weiß, das kann direkte Folgen für mich haben, aber bin ich bereit, das zu tun, weil ich das größere Ziel vor Augen habe? Habe ich die Motivation vor Augen, dass ich sage, ich möchte, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen das Evangelium hören, dass sie die beste Botschaft dieser Welt mitbekommen? Und wenn wir diese richtige Motivation haben, dann dürfen wir auch im Glauben ja unsere Anliegen vor ihm bringen. Und eine Sache, die sicherlich auch hilfreich dafür ist, wenn wir das hier sehen, ist, dass diese ganzen Wunder und diese Zeichen öffentlich geschehen sind. Das Volk hat davon, das hat das mitbekommen. Selbst die Leute, die jetzt nicht genau in der Gemeinde drin waren, die haben trotzdem gesehen, was da geschieht. Und ich glaube, das ist eine Sache, Solly hatte das vorhin so ein bisschen in ihren Impuls, dass sie gesagt hat, sie schreibt sich ihre Gebetsanliegen auf und stellt dann auf einmal überrascht fest, wie viele Gebete Gott eigentlich erhört. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier auch mitnehmen dürfen, dass wir, wenn wir für Gebetsanliegen beten, dass wir das zumindest auch in der Gemeinde oder mit Geschwistern teilen, weil wir dann viel mehr feststellen werden, was Gott eigentlich alles erhört. Ich glaube, wenn wir es nicht tun, dann geht ganz viel unter. Und das ist eine Sache, die wir hier auch sehen. Das ist etwas Öffentliches und dadurch sehen auch Leute von außen, ey, das, was du da betest, das passiert ja wirklich. Da muss ja irgendwie wirklich jemand hinterstecken, der da zuhört. Und als letzten Punkt, den wir mitnehmen können, ist, dass wir bei all dem immer auf das große Ziel schauen. Denn selbst wenn wir für etwas beten und Gott das Anliegen nicht erhört oder es nicht so erhört, wie wir uns das vorstellen, dann kann er sich trotzdem durch unser Leid verherrlichen, so wie er es auch bei den Aposteln getan hat. Ja, auf der einen Seite ist da dieses Schöne, dass Gott durch sie wirkt und Wunder tut, und auf der anderen Seite ist da eine Menge Leid, eine Menge Verfolgung. Und genauso wie sie es getan haben, wollen wir das Ziel im Auge behalten, dass Jesus genug ist. Ja, wir beten für Heilung. Und vielleicht bekommen wir sie und vielleicht nicht, aber Jesus ist genug, auch wenn er keine Heilung schenkt. Es geht um Jesus, er ist das große Ziel, sein Evangelium ist das Zentrum, worauf es ankommt. Ja, manchmal wünschen wir uns vielleicht, dass Gott einfach ein krasses Wunder tut und vielleicht damit auch ja, Freunden oder der Familie zeigt, dass es ihn wirklich gibt, dass es Realität ist. Aber selbst wenn wir das Christentum als echt beweisen könnten, würde es nicht ausreichen. Sie würden es trotzdem nicht glauben, wenn Gott nicht Herzen bewegt, wenn er nicht die Herzen unserer Mitmenschen verändert. Und das ist das, wofür wir in erster Linie beten sollten. Das ist das, was das Hauptziel ist, dass Menschen zu Jesus kommen. Er kann es durch Wunder tun, aber er kann es auch auf andere Art und Weise tun. Und wie gesagt, nur durch Zeichen und Wunder. Es gibt viele, die eigentlich schon viel erlebt haben und viel gesehen haben und am Ende doch nicht glauben. Und lass uns besonders für so welche Menschen beten, dass Gott wirklich ihr Herz bewegt und sie umkehren. Wie während der Predigt gesagt, du kannst noch so viele Wunder sehen und am Ende trotzdem verloren gehen. Und das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn man sich so denkt, wie kannst du denn nicht glauben? Du hast doch so viel erlebt. Deswegen lass uns dafür beten, dass Gott Herzen verändert und dass er uns dafür gebraucht, dass er uns die Bereitschaft schenkt, wirklich durch Gottes Gnade eine Erweckung zu erleben, dass wir dafür bereit sind, wenn Gott uns gebraucht und Menschen zu ihm kommen, dass wir bereit sind, auch den Widerstand auf uns zu nehmen, dass wir die Schwierigkeiten auf uns nehmen, weil wir wissen, er ist es wert. Jesus ist genug, nur auf ihn kommt es an. Ja, alle Wunder dienen nur dazu, um seine Herrlichkeit zu zeigen und Menschen zu retten. Und ja, dafür möchte ich jetzt auch noch beten, wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt. Ja, Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du heute noch wirkst und dass wir es erleben dürfen, wie du heute noch Wunder tust. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein mächtiger Gott bist und dass alles in deiner Hand, dass du alles in deiner Hand hältst. Und ich möchte dich bitten, dass wir bei all dem, was wir beten, bei allen Anliegen, die wir zu dir bringen, immer darauf schauen, dass es in erster Linie darum geht, dass du dich verherrlichst. Du bist es, der wirkt. Und in erster Linie wollen wir auch dafür beten, dass du Erweckung in diesem Land schenkst, dass Menschen zu dir kommen. Nicht nur, dass irgendwelche Zeichen geschehen und am Ende versteht es keiner, sondern diese Welt braucht dich, unser Land braucht dich. Möchte ich in diesem Zusammenhang auch für die Wahl morgen bitten, Herr, dass du einfach alles lenkst, dass wir das in deine Hand legen und dass wir eine Regierung bekommen, die gottesfürchtig ist, dass wir erleben dürfen, wie du Menschen in diesem Land zu dir ziehst und wie sie zu dir umkehren, Herr. Gebrauche uns dafür und rüste uns auch dafür aus, wenn wir auf Widerstand stoßen, wenn wir Herausforderungen bekommen. Gib uns die Kraft dafür, dass wir bereit sind, für dich bis ans Ende zu gehen, weil wir wissen, dass du es wert bist, Herr. Schenk uns diese Kraft und lass uns jetzt einfach auch auf dich schauen im Lobpreis und dich anbeten, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal be blessed.